Also dann erst einmal einen wunderschönen Sonntagmorgen aus dem nachmittäglichen Heiland. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist Geduld immer wieder ein Thema, weil ich grundsätzlich eher ungeduldig bin und eben häufig da an meine Grenzen stoße, sagen wir mal so. Und deshalb stolper ich auch immer wieder über einen sehr tiefgründigen Satz, den wir unter anderem im Dhammapada finden: Kanti Paramang Tapo Titika. Geduldiges Ertragen ist die höchste Askese. Das wäre so die wörtliche Übersetzung. Man könnte auch übersetzen: geduldiges Ertragen dessen, was unseren Wünschen zuwiderläuft, verbrennt die Herzenstrübungen am besten. Jetzt habe ich mal für den Newsletter angefangen, so ein kleines Stück über Kanti zu schreiben und Diskussion daraus. Und war schon gleich mal nicht zufrieden mit der Übersetzung: geduldiges Ertragen dessen, was unseren Wünschen zuwiderläuft, verbrennt die Herzenstrübungen am besten. Er hat gemeint, das sei eine wilde Interpretation und keine Übersetzung. Dem gefällt schon der Ausdruck geduldiges Ertragen überhaupt nicht. Für den Bernd ist er zu passiv fatalistisch, nach dem Motto: Zähne zusammenbeißen, solange man noch welche hat. Er hat natürlich nicht Unrecht, weil Kanti umfasst ein viel breiteres Spektrum als geduldiges Ertragen. Wenn wir uns die Definitionen anschauen, die wir im Wörterbuch finden, steht da: Geduld, Ertragen, Nachsicht, Vergeben, Aushalten, Toleranz, Sanftmut, nicht jähzornig, nicht gewalttätig, nicht unkontrolliert, nicht schroff. Also zu diesem Bedeutungsspektrum von Kanti kommen dann aber auch noch verschiedene Verständnisebenen. Und die machen, wie der Bernd gemeint hat, aus Kanti eben mehr als ein Kalenderspruch, den man sich aufs Kissen sticken kann. Wie zum Beispiel: Es ist, wie es ist, kann gar nicht anders sein, drum lass das Jammern und find dich drein. Gut, also, wir haben dann etliche Male hin und her geschrieben und ich habe versucht, die verschiedenen Bedeutungsebenen ein bisschen klarer herauszuarbeiten, weil ich wollte mich eigentlich nur auf die tiefste Ebene fokussieren, aber das hat sich dann als nicht so sinnvoll herausgestellt. Dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und habe zum Beispiel beim Tanissaro Pico etwas zu Kanti gefunden, wo er sagt: Der Buddha unterscheidet zwischen geschickter und ungeschickter Geduld. Seine Geduld ist nicht die eines Wasserbüffels, der die Arbeit und die Qual, die ihm aufgezwungen werden, einfach erträgt. Das wiederum hat mich an eine Geschichte erinnert, die wohl der Ajahn Chah mal erzählt hat, über einen seiner westlichen Schüler, der in der Regenzeit in seiner Hütte gesessen ist. Das Dach war kaputt und es hat einfach reingeregnet ohne Ende. Und der Ajahn Chah hat ihn daraufhin ermahnt, er soll nicht mit seiner Wasserbüffelgeduld rumsitzen, sondern gefälligst das Dach reparieren. Diese Art von Wasserbüffelgeduld, das ist ein Fatalismus. Das ist eine Überzeugung, dass alles bereits vorherbestimmt ist und der eigene Einfluss auf die Geschehnisse gering oder gar nicht vorhanden ist. Ein fatalistischer Mensch nimmt Dinge hin, weil er glaubt, dass er sowieso nichts ändern kann. Eine Ansicht, die sich immer mehr verbreitet heutzutage bei uns. Diese Ansicht führt zu einer passiven Haltung und zur Resignation. Man definiert sich als Opfer des Schicksals, hilflos, ohnmächtig und entflieht der Verantwortung für sein Leben und Handeln. Taniso Ubiko sagt weiter, also es ist nicht die Wasserbüffelgeduld, die der Buddha propagiert, sondern vielmehr ist es die Geduld des Kriegers, der trotz Verwundung und Rückschlägen nie das Verlangen aufgibt, siegreich zu sein. Da gibt es auch ein
Alles
schönes,
abdrehen. Alles abdrehen.
da gibt es auch eine schöne Suttenstelle dazu. Das ist ein bisschen näher erläutert. Wie aber ist der Mönch ein Kämpfer? Da lässt der Mönch einen aufgestiegenen Gedanken des Sinnenbegehrens, des Übelwollens und der Schädigung nicht Fuß fassen, lässt aufgestiegene, üble, unheilsame Geisteszustände nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt und vernichtet sie, bringt sie zum Schwinden. Insofern ist der Mönch ein Kämpfer. Wie aber ist der Mönch wachsam? Er blickt da der Mönch mit dem Auge eine Form, so haftet er weder am Ganzen noch an den Einzelheiten. Und weil bei unbewachtem Auge Begierde und Missstimmung üble, unheilsame Einflüsse in ihn einströmen möchten, daher bemüht er sich, dem zu wehren. Er bewacht das Auge und zügelt es. Vernimmt er mit dem Ohre einen Ton, riecht er mit der Nase einen Duft, schmeckt er mit der Zunge einen Saft, fühlt er mit dem Körper eine Tastung, ist er sich im Geist eines Gedankens bewusst, so haftet er weder am Ganzen noch an den Einzelheiten. Und weil bei unbemachtem Geiste Begierde und Missstimmung üble, unheilsame Einflüsse in ihn einströmen möchten, daher bemüht er sich, dem zu wehren. Er bewacht den Geist und zügelt ihn. Insofern ist der Mönch wachsam. Wie aber ist der Mönch standhaft? Da erträgt der Mönch Hitze und Kälte, Hunger und Durst, Belästigung durch Stechfliegen, Mücken und Kriechtiere. Er erträgt unfreundliche, unwillkommene Redeweisen und die aufsteigenden körperlichen Schmerzgefühle, die starken, stechenden, bitteren, unliebsamen und unangenehmen. Die hält er geduldig aus. Insofern ist der Mönch standhaft. Also man sieht schon, dass es auch dieses geduldige Ertragen durchaus gibt und in manchen Situationen ist es auch sehr notwendig. Also man kann nicht einfach die Übersetzung geduldiges Ertragen von Kanti aus dem Fenster werfen, aber man muss sich bewusst sein, dass noch viel mehr dahinter steckt. Geduld bedeutet schließlich im psychologischen Sinn, eine schwierige oder langwierige Situation mit Gelassenheit, mit Ruhe, mit Vertrauen, Ausdauer oder Standhaftigkeit zu ertragen. Aber sie beinhaltet auch eine aktive Haltung und Anpassungsfähigkeit. Resilienz, wie man heutzutage sagen würde. Man wartet nicht nur, sondern bleibt offen für Möglichkeiten und handelt, wenn es nötig ist. Wir kennen alle den Spruch, möge ich die Kraft haben, das zu ändern, was der Veränderung bedarf. Möge ich die Geduld haben, das zu ertragen, was nicht zu ändern ist. Und möge ich die Weisheit besitzen, dies auch unterscheiden zu können. Durchaus zu ändern ist reines Zuhören. Also wenn jemand eine Frage hat oder einen Kommentar oder einen Einwurf, dann bitte gleich melden und machen. Ganz interessant ist auch, dass der Helmut Hecker zum Beispiel von Schaffsal spricht und nicht von Schicksal, weil, wie er sagt, nichts geschickt wird, sondern alles aus ureigenstem Antrieb selbst geschaffen wird. Da haben wir jetzt wieder eine Verbindung zu dem wichtigen Begriff der Resilienz. Da resiliente Personen auf Probleme und Veränderungen mit der Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Sie vertrauen nicht auf Glück oder Zufall oder Schicksal, sondern nehmen die Dinge selbst in die Hand, überwinden die Hindernisse und haben ein realistisches Bild von ihren Fähigkeiten. Sie sind anpassungsfähig, belastbar, aufmerksam, tüchtig, neugierig und voller Selbstvertrauen. Sie besitzen die Fähigkeit, sich selbstständig Informationen anzueignen, haben Deutungs- und Sinngebungsmodelle, Toleranz für Ungewissheit, eine positive Einstellung gegenüber Problemen und Humor. Das ist so ein bisschen die Erklärung von dem Begriff Resilienz, die ich mir rausgesucht habe. Und es scheint mir sehr relevant zu sein, weil das alles beschreibt, was eigentlich wichtige Voraussetzungen sind, um Kanti zu entwickeln. Weil natürlich gibt es Kanti an sich nicht. Es ist wie alle Sankharas in einen Bedingungszusammenhang eingebunden und keine isolierte Qualität. Also man kann die Übung von Kanti praktisch von vielen Seiten aus angehen. Was auf jeden Fall deutlich wird, ganz egal, wo man hinschaut, sei es in der Psychologie oder im Pali-Kanon, ist, dass der Geduldige sich nicht von Ärger und Frustration leiten lässt, sondern die Kontrolle über die eigenen Gedanken und Reaktionen behält. Das ist natürlich relativ leicht, wenn solange alles glatt läuft. Wenn es dann ein bisschen schwierig wird, dann wird es ein bisschen schwierig. Es gibt diese schöne Geschichte von der Hausherrin Videika und ihrer Kammerzofe Kali, die das sehr deutlich macht. Die Videika hatte einen sehr guten Ruf als sehr sanftmütig und friedfertig und geduldig und so. Und die Kali hat sich irgendwann einmal gedacht, na ja, ob das so stimmt, da wollen wir sie doch mal auf die Probe stellen. Und statt wie immer vor ihrer Herrin aufzustehen und ihre Arbeit zu verrichten, ist einfach liegen geblieben. Und ja, da war die Herrin dann schon nicht mehr so ganz begeistert und das hat die Kali dann über ein paar Tage auf die Spitze getrieben, so lang, bis die Videika die Geduld, die Selbstbeherrschung verloren hat und ihr mit dem Nudelholz eins übergezogen hat. Daraufhin sagt die Kali, da brachte die Kammerzofe Kali ihre Herrin bei den Nachbarn in Verruf, während Blut aus ihrer Kopfplatzwunde lief. Seht, meine Damen, das Werk der Gütigen, seht, meine Damen, das Werk der Sanftmütigen, seht, meine Damen, das Werk der Friedfertigen. Wie kann sie zornig und ungehalten über ihre einzige Kammerzofe werden, dafür, dass sie spät aufsteht? Wie kann sie ein Rollholz nehmen, ihr einen Schlag auf den Kopf geben und ihr eine Kopfplatzwunde zufügen? Ich glaube, wir haben uns alle schon mal in der Situation von der Videika befunden, hatten halt glücklicherweise kein Nudelholz zur Hand. Insofern ist auch niemand zu Schaden gekommen. Aber die Kontrolle zu behalten in Stresssituationen, in so Situationen, wo die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen, ist für mich zumindest oft nicht ganz leicht. Jetzt ist der Buddha aber mit so etwas natürlich nicht zufrieden, sondern er muss noch einen draufsetzen. Und deswegen finden wir in derselben Sutta, das ist die M21, auch diese Erinnerungsstütze. Ihr Bhikkhus, sogar wenn man Griffsäge in Stücke teilen würden, würde derjenige, der einen verdorbenen Geist ihnen gegenüber entstehen ließe, meine Lehre nicht befolgen. Gut, Übertreibung macht es anschaulich, aber es ist auch etwas, was man gut im Hinterkopf behalten kann. Genauso wie die Geschichte von der Videika als Erinnerungsstütze, wenn wir mal wieder in schwierigen Situationen sind. Zum einen,
Ja, kann
ja.
ich noch mal, weil die schwierigen Situationen, das Dumme ist ja immer, dass man in solchen Situationen seine Achtsamkeit verliert und seine Geistesgegenwart. Und das weiß man ja dann immer erst hinterher, wenn es sowas ist. Also schwierig.
Ja, schwierig. Am Ende habe ich dann auch noch ein paar Tipps, was man da machen kann oder wie man das Ganze ein bisschen besser in den Griff bekommen kann. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man Muster identifiziert. In welchen Situationen, wann bin ich sehr ungeduldig? Und dann in diesen Situationen eben aufgrund des Vorsatzes, dass man Geduld entwickeln will, eben verschiedene Erinnerungen hochbringt, verschiedene Perspektiven einnimmt oder unterschiedliche Perspektive einnimmt. Das ist einfach eine Sache der Übung. Also ich meine, wenn man an der Kasse steht zum Beispiel und jemand, der noch älter ist wie ich, kramt dann seine 5 Cent eins nach dem anderen raus, dann kann man ja schon mal merken, dass da irgendwie sich die innere Gelassenheit etwas verdünnt oder ausdünnt. Und das ist aber noch keine Extremsituation, ja? Also da kann man ja durchaus dann noch so viel Geistesgegenwart haben, dass man sich an die Videika zum Beispiel erinnert. Oder sich überlegt, jetzt warte mal noch 5 Jahre, dann stehst du da so da und kramst deine 5 Cent raus. Ja? Also einfach die Perspektive dann entsprechend ändern. Aber natürlich funktioniert es nur, wenn ich mich immer wieder auch mit Kanti auseinandersetzt und die Wichtigkeit von Kanti verstehe. Deswegen ist der Satz eben sehr, sehr tief und sehr, sehr bedeutsam. Kanti paramang tapo titika. Gut. Diese grafischen Geschichtchen oder Erinnerungsstützen, die der Buddha da in M21 gibt, ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich einfach aufgrund des tieferen Verständnisses Kanti zu entwickeln. Wenn der Nachfolger versteht, dass alles entsprechend der natürlichen Gesetzmäßigkeit geschieht und dass die Akzeptanz dessen, was geschieht, dabei hilft, schwierige Situationen mit Würde zu ertragen, statt sich zu beklagen, dann ist er schon einen Schritt vorwärts gegangen. Okay, welche natürlichen Gesetzmäßigkeiten haben wir denn? Zum einen sind da erst einmal die acht Weltgesetze, die Lokadhamma. Acht Weltgesetze, ihr Mönche, folgen dem Weltlauf und der Weltlauf folgt diesen Gesetzen. Welche sind sie? Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Genau wie den unwissenden Weltling, ihr Mönche, treffen auch den unwissenden edlen Jünger Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid. Worin besteht nun hierbei die Verschiedenheit, die Besonderheit, worin der Unterschied zwischen dem wissenden edlen Jünger und dem unwissenden Weltling? Dann sagen die Mönche, ja, das wissen wir auch nicht. Im Erhabenen wurzeln unsere Lehren. Mag sich doch der Erhabene mal eine Antwort auf diese seine eigene Frage überlegen und wir merken uns dann, was er gesagt hat. Da, ihr Mönche, wird dem unwissenden Weltling Gewinn zuteil. Nicht aber überlegt er sich dabei und versteht es nicht der Wirklichkeit gemäß. Entstanden ist mir zwar dieser Gewinn, doch er ist vergänglich, elend dem Wechsel unterworfen. Und es wird für den Verlust zuteil Ehre, Verachtung, Lob, Tadel, Freude und Leid. Nicht überlegt er sich dabei und versteht es nicht der Wirklichkeit gemäß. Entstanden ist mir zwar Gewinn, Verlust, Ehre, Verachtung, Lob, Tadel, Freude und Leid, doch es ist vergänglich, elend dem Wechsel unterworfen. Und so halten diese Dinge, Gegensätze seinen Geist umsponnen. Er hängt daran und der Gewinn hängt er und der Verlust verdrießt ihn. An der Ehre, die ihm zuteil wird, hängt er und Verachtung verdrießt ihn. Am Lob, das ihm zuteil wird, hängt er und Tadel verdrießt ihn. An der Freude, die ihm zuteil wird, hängt er und das Leid verdrießt ihn. So der Abneigung und Zuneigung verfallen, wird er nicht erlöst vom Geborenwerden, Altern und Sterben. Von Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung wird er nicht erlöst vom Leiden. Der edle Jünger, dem wird es auch alles zuteil. Aber denkt dabei, er überlegt sich und versteht es der Wirklichkeit gemäß. Entstanden ist mir zwar dieses Verlust, Gewinn, Ehre, Verachtung, Lob, Tadel, Freude und Leid, doch es ist vergänglich, elend dem Wechsel unterworfen. Und deshalb halten diese Dinge seinen Geist nicht umsponnen. An dem Gewinn, der ihm zuteil wird, haftet er nicht und Verlust verdrießt ihn nicht. An der Ehrung, die ihm zuteil wird, hängt er nicht und Verachtung verdrießt ihn nicht. Am Lob, das ihm zuteil wird, hängt er nicht und Tadel verdrießt ihn nicht. An der Freude, die ihm zuteil wird, hängt er nicht und Leid verdrießt ihn nicht. Sich so von Zuneigung und Abneigung freimachen, wird er erlöst vom Geborenwerden, Altern und Sterben, von Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, wird er erlöst vom Leiden, sage ich. Und dann gibt es noch im Sutta Nipata einen schönen Spruch. In wessen Innerem Unmut keinen Raum hat, wer über Lebenswechselfälle sich erhebt, ein solcher Mönch gibt beide Seiten auf, wie eine Schlange alte, abgenutzte Haut. Also das erfordert schon mal ein gewisses Verständnis, dass man sowohl das Positive wie auch das Negative geduldig erträgt oder gelassen erträgt und Unmut keinen Raum lässt, wenn sich's notgedrungen verändert und verschwindet, das Unangenehme, das Negative. Das Bemühen, dem Unmut keinen Raum zu lassen, umzusetzen, wird umso erfolgreicher sein, wenn Geduld durch ein entsprechendes Lehrverständnis und das daraus erwachsene Vertrauen untermauert wird. Die acht Lokadhamma, die wir gerade besprochen haben, sind dabei relativ leicht zu verstehen. Das wusste schon der alte Seneca, dass es sinnlos ist, sich gegen das Unvermeidliche zu sträuben. Er hat gesagt, man muss das ertragen, was man nicht ändern kann und es am besten sogar noch lieben. Es gibt es auch in einer neuen Version, da gibt es die Byron Katie, die ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Lieben, was ist. Kann ich nur empfehlen. Schwieriger oder tiefer wird es dann, wenn wir Geduld aus wirklicher Weisheit entstehen lassen wollen. Dazu braucht es dann die Erkenntnis der natürlichen Norm, heißt Dhammata. Bei dieser natürlichen Norm hat sich sogar der Buddha verneigt. Ob Tathagatas entstanden sind oder ob keine Tathagatas entstanden sind, fest steht dieser natürliche Zustand, die feststehende Ordnung natürlicher Prinzipien, der gesetzmäßige Verlauf, die wechselseitige Bedingtheit. Die vollkommen Erwachten der Vergangenheit und die Buddhas der Zukunft, wie auch der vollkommen Erwachte der Gegenwart, sie alle waren immer Verehrer des wahren Dhamma und sind es immer und werden es immer sein. Das ist die natürliche Norm Dhammata für die Buddhas. In diesem Zitat finden wir drei Dhammanyamata und Itapajayata. Dhammatitata ist die feststehende Ordnung eines natürlichen Prinzips. Das ist einfach die Tatsache, dass alle Phänomene, oder können genauso gut sagen, alle Erlebnisse, jegliches Erleben unbeständig ist und es in ihrer Natur liegt, zu entstehen, sich im Bestehen zu wandeln und wieder zu vergehen. Wie wir es eben auch schon bei den acht Weltgesetzen hatten. Was Erfreuliches entsteht, wandelt sich und vergeht. Was Unerfreuliches entsteht, wandelt sich und vergeht. Jetzt könnte es natürlich sein, wenn alles entsteht und vergeht, dass da einfach Chaos draus werden würde. Aber es ist ja durchaus, wie wir sehen, ein sinnvolles Erleben möglich. Es entsteht eben kein Chaos, weil die Phänomene, weil unser Erleben bestimmten Bedingungen untergeordnet sind oder in bestimmte Gesetzmäßigkeiten eingebunden sind. Das ist der Begriff Dhamma-Niyamata. Haben wir schon öfters darüber gesprochen. Und dabei geht es um die Niyama, also die Gesetzmäßigkeiten, die zusammenwirken, um ein Geschehen, ein Erleben, ein Phänomen hervorzubringen. Das ist zum einmal Utu-Niyama, die physikalische Grundordnung der Welt. Dann haben wir Bija-Niyama, die Gesetze der Biologie, der organischen Chemie und Genetik. Dann kommt Chitta-Niyama, die psychologischen Gesetzmäßigkeiten. Kamma-Niyama, die Gesetzmäßigkeit des ich-bezogenen Wollens und seiner Resultate. Und schließlich Dhamma-Niyama, die für die Gesamtheit des phänomenalen Erlebens zuständige Gesetzmäßigkeit. Jetzt sind die ersten beiden und das letzte Niyama Gesetzmäßigkeiten, die nicht zu ändern sind. Ich kann kann die Natur, also die physikalischen Gesetzmäßigkeiten nicht ändern, ich kann die genetischen Gesetzmäßigkeiten nicht ändern und ich kann das, wie soll ich sagen, Gesamtheit des Erlebens, das eben nach diesen Gesetzmäßigkeiten verläuft, nicht ändern. Aber es ist kein Fatalismus, weil wir haben ja noch Chitta-Niyama und Kama-Niyama, die uns eine gewisse Einflussnahme erlauben. Chitta-Niyama, die Gesetze, die mit der Funktionsweise des komplexen Geistes in Zusammenhang stehen, können zum Beispiel Kama-Vipaka erheblich beeinflussen, wenn wir sie zur Läuterung des Geistes einsetzen. Das ist ja etwas, wo der Buddha ansetzt. Er sagt von sich selber, er ist ein Lehrer der Tat. Also ist Tat auch effektiv, ist Tun auch effektiv. Und man muss halt richtig einsetzen, damit wir ein positives, heilsames, geschicktes Ergebnis erwarten können. Der Ajahn Brahmali sagt, unsere Gedanken sind das Produkt einer Reihe von Dingen. Zwei davon sind unsere früheren Gewohnheiten und unsere gegenwärtige Konditionierung. Die früheren Gewohnheiten bringt man aus früheren Leben mit. Und das könnte man vielleicht als Karma bezeichnen. Aber der Geist wird auch ständig umprogrammiert, als Folge der Konditionierung des gegenwärtigen Lebens. Ein Teil dieser Konditionierung sind die Entscheidungen, die man jetzt trifft, die dadurch die Entwicklung unserer Gewohnheiten beeinflussen. Dann hatten wir noch Itapachayata, das verstanden werden muss, um die nötige Weisheit oder die höchste Weisheit zu erlangen, die dann auch zur Mahakanti führt, zur großen Geduld. Also alle bedingt entstandenen Dinge sind dieser Gesetzmäßigkeit Itapachayata unterworfen. Das ist das Gesamtphänomen der wechselseitigen Bedingtheit. Sogar die Niyama sind dem unterworfen. Wenn man jetzt die Niyama als Schicksal betrachten würde, müsste man hier richtigerweise sagen, dass das Schicksal selbst Schicksals unterworfen ist, auf der tiefsten Ebene. Denn absolut nichts, auch keine Gesetzmäßigkeit, kann sich der wechselseitigen Konditionalität entziehen. Und die lautet, wenn dieses ist, ist dieses, mit dem Entstehen von diesem entsteht dieses, wenn dieses nicht ist, ist dieses nicht, mit dem Entstehen von diesem endet dieses. Bei genauer Betrachtung bleibt uns also gar nichts anderes übrig, als beides Positives und Negatives unbewegt zu akzeptieren, solange wir im samsarischen Lebensgefängnis gefangen sind. Also nochmal kurz gesagt, besteht das rechte Verständnis auf der tiefsten Ebene darin, dass alles, was geschieht, eine inhärente Richtigkeit besitzt, die das Ego natürlich nicht sehen will. Weil schließlich bin ja ich das Zentrum des Universums und das Universum hat sich gefälligst nach mir zu richten. Ja, schön wär's. Funktioniert halt leider nicht so. Indischer Freund von mir hat es mal sehr schön ausgedrückt. Es gibt niemals ein Geschehen, das irgendwie anders als genau so hätte wahrnehmbar sein können, weil im ununterbrochenen Wirken der Ursache-Wirkungskontinuität dieser jetzige Moment das einzig richtige Ergebnis ist. Dieser Moment enthält die Wahrheit seiner gesamten Vergangenheit in sich. Wie könnte er seiner eigenen Geschichte widersprechen? Somit sollten wir klar erkennen, dass der kosmische Computer Gewähr dafür bietet, dass alle Faktoren und Kräfte, die für die Gestaltung dieses Moments der Realität relevant sind, auf das fokale Zentrum des Hier und Jetzt gravitieren, indem sie alles Relevante ein- und alles Nicht-Relevante ausschließen. Wenn alles, was geschieht, mit strenger Rechtmäßigkeit und äußerstem Festhalten an einem untadeligen Gesetz geschieht, wer kann etwas anderes wünschen? Das Leben so zu betrachten, bedeutet in wahrer Harmonie mit dem Leben zu sein. Die irregeleitete Individualität, die ein Gesetz nach ihrem eigenen Determinismus gründen wollte, erscheint jetzt als die zum Scheitern verurteilte Rebellion eines einzelnen Soldaten gegen die Armee des Königs. Daher liegt der Segen nicht im freien Willen, sondern eher in der Freiheit von Willen. Und genau dazu dient ja auch die Buddha-Lehre. Wie der Ananda sagt, zur Überwindung des Willens, Brahmane, wird beim Erhabenen der Brahma-Wandel geführt. Weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn man diese tiefe Erkenntnis, diese tiefe Sicht hat, dass eben alles aufgrund der Gesetzmäßigkeiten abläuft und gar nicht anders sein kann, als es ist. Wieso sollte man sich dagegen auflehnen? Aber dazu müsste man natürlich sein Ego den Gesetzen der Wirklichkeit unterordnen. Und wer will das schon? Also wir sehen schon, dass das Entschuldigung, aber Frosch im Hals heute, wesentlich tiefer reicht als die seichte Allerweltsgeduld, das geduldige Ertragen, das der Bernd moniert hat. Was ja schließlich bedeutet, dass etwas geduldig von jemand ertragen wird. Ein bereits gegebener Träger, das Selbst, die Persönlichkeit, erlebt eine Situation als lästig. Das heißt, er fasst, er greift, nimmt eine Last auf, welche nun geduldig zu tragen, zu erdulden ist. Zumindest sieht er das so. Was er nicht sieht, ist, dass jener Träger erst durch das Aufnehmen der Last entsteht und dies gar nicht nötig wäre. Und was ist diese Last? Die Last sind die fünf Gruppen des Anhangens. Und was ist der Träger der Last? Das Individuum. Und was ist das Aufladen der Last? Es ist dieses Begehren, das Wiedergeburt erzeugende, mit Lustgier verbundene, hier und dort sich ergeben. nach Dasein, nach Nichtsein. Und was ist das Abwerfen der Last? Es ist eben dieses Begehrens, restlose Aufhebung und Vernichtung, die Entsagung, Entäußerung, Erlösung, die Haftensfreiheit. Heißt es im Samyutta Nikaya. Der Arhat erkennt nun unmittelbar, dass nur ein selbstfreies Körper- und Geistgebilde den natürlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Er erlebt so die Freiheit von Willen, die Befreiung aus dem Sklaventum des triebverursachten Wollen-Müssens. Damit hat er die vollkommene Akzeptanz der kausalen Soheit, die große Geduld, Mahakanti, erreicht. So, jetzt haben wir die verschiedenen Ebenen, Verständnisebenen mal durchdekliniert. Und wir können ja schauen, auf welcher wir uns befinden. Sind wir noch zu Anfang und beißen Zehen zusammen, solange wir noch welche haben? Oder haben wir schon ein tieferes Verständnis, das zumindest in nicht extremen Situationen in unserem Geist aufsteigen kann? Haben wir dafür genügend Lehrkenntnis? Haben wir dafür genügend Vertrauen? Haben wir dafür schon oft genug reflektiert, dass das auch stattfinden kann? Also, ja, ich muss auf jeden Fall noch an Kanti arbeiten. Und dazu gibt es ein paar Möglichkeiten, wie wir das tun können. Eine davon oder ganz wichtige davon ist, ungeduldig zu sein. Buddha sagt nicht, dass man mit allem Geduld haben soll, sondern er gibt ein paar ganz drastische, rabiate Anweisungen. Mutter und Vater erschlagen und zwei Könige dazu, das Königreich und den Steuereintreiber ausgelöscht, wandelt der Weise unverstört. Mutter und Vater erschlagen, zwei Könige und einen Tiger als fünftes, wandelt der Weise unverstört. Dazu muss man natürlich wissen, worüber hier gesprochen wird. Mutter und Vater sind Verlangen und Ichdünkel. Das ist es, woraus unser Ego entsteht, was unser Ego gebiert. Die zwei Könige sind die zwei extremen Ansichten des Ewigkeitsglaubens und des Vernichtungsglaubens. Also, wenn die erschlagen sind, hat man rechte Ansicht. Das Königreich sind die Sinnesbereiche und ihre Objekte, und der Steuereintreiber ist Ergötzen und Begierde, die ausgelöscht werden müssen. Und dann haben wir im zweiten Vers noch einen Tiger. Das sind die Hindernisse, die getötet werden müssen. Also mit diesen Dingen hat man keine Geduld, darf man keine Geduld haben. Die müssen vernichtet werden. Zurück zur Geduld. Noch tragen wir ja die Last der fünf Khandhas und noch muss der Pfad zur Überwindung des Willens beschritten werden. Dabei kann uns eben das reflexive Verständnis der natürlichen Gesetzmäßigkeiten, insbesondere von Chitta-Niyama und Kamma-Niyama, von Nutzen sein. Dazu gibt uns der Buddha ja viele Hinweise und einen großen Werkzeugkasten, wie man mit diesen Gesetzmäßigkeiten oder im Rahmen dieser Gesetzmäßigkeiten vernünftig arbeiten kann. Um den Geist zu läutern und schließlich Vater und Mutter und so weiter töten zu können. Tatsache ist nun einmal, dass die karmische Verantwortlichkeit, das von uns selbst gestaltete Dukkha, nicht übertragbar ist. Auch wenn wir uns natürlich bei Problemen angewöhnt haben, sie automatisch nach außen auf andere oder auch auf das Schicksal zu projizieren. Der Erfolg oder wenn etwas gut läuft, dann verbuchen wir das natürlich auf unserem eigenen Konto. Aber, wie der Buddha sagt, Eigner und Erbe meiner Taten bin ich. Meinen Taten entsprossen, mit ihnen verknüpft, habe sie zur Zuflucht und guten und bösen Taten, die ich tue, werde ich zum Erbe haben. Also letztendlich ist alles, was mir begegnet, selbst erwirkt, selbst gestaltet. Dukkha ist selbst gestaltet. Den Konsequenzen unserer Handlungen mit wahrer Kanti zu begegnen, ist die höchste Form der Askese oder Buße, das ist Tapa oder Tapas, um die Herzenstrübungen, die Kilesa, die durch Erdulden zu überwinden sind, den Nährboden zu entziehen. Also Kanti, Paramang, Tapo, Titika. Es gibt eine sehr nette und nützliche Geschichte, die Ajahn Amaro in seinem Buch Katastroph Apostroph erzählt und die aus denen wir ein paar nützliche Tipps auch ableiten können. Ich habe die mal übersetzt. Es gibt eine Geschichte, die Ajahn Sumedho oft erzählt hat und die dieses Prinzip gut veranschaulicht. Alle 2 Wochen an den Tagen des Vollmonds und des Neumonds rezitieren wir im Kloster unsere Mönchsregel, das Patimokkha. Das sind etwa 13.000 Wörter in Pali und ein Vortragender braucht normalerweise etwa 45 Minuten, um es zu rezitieren. Nach Abschluss der Rezitation gibt das älteste Mitglied der Gemeinschaft der Gruppe für gewöhnlich einige Anweisungen und ermutigende Ratschläge. In Thailand findet diese Rezitation üblicherweise am frühen Abend statt, etwa um 6 oder 7 Uhr. Dann treffen sich die Mönche mit der Laiengemeinschaft und halten eine nächtliche, also danach treffen sich die Mönche. Normalerweise hält Ajahn Chah am Abend auch eine Dhamma-Rede vor der gesamten Versammlung. An einem bestimmten Abend kam ein alter Mönchsfreund von Ajahn Chah zu Besuch nach Wat Phapong. Nach der Rezitation der Regeln begann Ajahn Chah, statt eine ermutigende Ansprache zu halten, mit seinem Freund zu plaudern. Der Tradition nach müssen alle Anwesenden bleiben. Man kann nicht einfach sagen, entschuldigen Sie, Ajahn, ich bin nicht wirklich an Ihrem Gespräch interessiert, also werde ich mich allein hinsetzen. Das wäre völlig undenkbar. Also plaudert Ajahn Chah weiter mit seinem Freund und die Zeit vergeht. 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Sie tauschen Geschichten über ihre Reisen aus, ihre gemeinsamen Wanderungen durch das Land, sprechen darüber, welcher alte Mönch gerade gestorben ist, wie die Mangos in einer bestimmten Provinz sind. Die ganze Zeit über wird der junge Pico Sumedo, der es nicht gewohnt war, auf dem Boden zu sitzen, immer ungeduldiger. Dann ärgerlich, dann wütend. Er denkt bei sich, weiß er denn nicht, dass er uns sinnlos hier festhält? Die Laien warten, sie erwarten ein Dammergespräch. Macht er das mit Absicht? Um 1 Uhr morgens verwandelt sich seine Wut in stumpfe Resignation. Elend vermischt mit Selbstmitleid und Schmerz. Um 2:30 Uhr morgens war er an dem Punkt angelangt, an dem er erkannte, ich gebe auf. Wir können einfach für immer hier sitzen. Wenn das Gespräch bis zum Morgengrauen oder sogar noch länger dauert, dann ist es Ihre Sache. Wenn Sie den Rest der Nacht oder des Tages über Enten und Hühner und Mangos reden wollen, ist das in Ordnung. Das kann ich ertragen. Und kaum hatte er diesen Gedanken, sagte Achancha, oh, sieh mal, wie spät es ist. Es ist fast 3 Uhr morgens. Die Sangha muss müde sein. Dann sah er Ajahn Sumedho an und grinste ihn breit an. Und sein amerikanischer Schüler grinste zurück. Das war eine gute Lehre. Achancha wollte nicht, dass der junge Bhikkhu Sumedho litt, aber er wollte, dass er sah, was sein Verstand zu diesem schmerzlichen Gefühl beitrug. Er wollte, dass er den vernünftigen Geist durchschaute. Seien wir vernünftig, du redest über nichts Nützliches. Ich könnte meditieren, ich könnte mich verbessern. Stattdessen muss ich mir diesen ganzen Unsinn anhören, der uns alle nichts angeht. Das ist die Stimme der Vernunft. Ajahn Chah lehrte ihn, darüber hinauszugehen und echte Geduld zu entwickeln. Wenn wir das Wort Geduld verwenden, ist oft eine Art Groll mit dabei. Wir wollen, dass diese schmerzliche Sache vorübergeht und wir bemühen uns, sie zu ertragen. Diese Art von Geduld beinhaltet eine große Portion Negativität. Die Geduld, die ein Paramita ist, ist eine wirklich befreiende Eigenschaft. Sie ist die Haltung des Herzens, die die Zeit loslässt. Wahre Geduld ist, wenn man die Vorstellung von der Zukunft loslässt. Es geht nicht darum, die Zähne zusammenzubeißen und ein unangenehmes Gefühl zu ertragen, während man es verabscheut. Es ist ein tiefes Loslassen. Mit wahrer Geduld wartet man nicht. Das ist das Ergebnis des Loslassens von Verlangen. Wir können lernen, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen und nicht darauf zu warten, dass sie vorbeigehen. Wir geben nicht vor, froh zu sein. Das unerfreuliche, unangenehme Gefühl ist immer noch da, aber wir verabscheuen es nicht. Wir erschaffen keine Negativität darum herum. Diese Art von Geduld ist ein weises Aufgeben. Es ist ein Aufgeben des egozentrischen Verlangens, Tanha. Wir erkennen die Wirkung unserer Sinne an. Wenn etwas schmerzhaft ist, tun wir nicht so, als sei es nicht schmerzhaft. Wenn etwas köstlich ist, tun wir nicht so, als sei es nicht köstlich. Wenn etwas angenehm ist, tun wir nicht so, als sei es nicht angenehm. Da ist diese Wirkung, Achanchahaft, oh, da ist diese Wirkung. Achancha hat oft gesagt, dass es beim Praktizieren von Dhamma nicht darum geht, Sympathie und Abneigung loszuwerden. Das ist unmöglich. Wir sind keine Steine oder Baumstümpfe. Wir werden Sympathie und Antipathie erfahren. Die Frage ist, was machen wir damit? Die Erkenntnis, dass wir etwas nicht mögen können, aber nicht hassen müssen, so wie wir etwas mögen können, aber nicht wollen müssen, ist zutiefst befreiend. Ja, wir haben schon gesagt, dass es leichter ist, geduldig zu sein, wenn man nicht gestresst ist. Also können wir schon mal als ersten Tipp sagen, dass eine ausgeglichene und tugendhafte Lebensweise schon mal eine gute Grundlage für die Entwicklung von buddhistischer Geduld ist. Wenn eine Situation außerhalb unserer Kontrolle ist, hilft ein Reframing oder eine geistige Neuausrichtung und Neubewertung, so wie wir sie eben bei der Geschichte des jungen Bhikkhu Sumedhos gehört haben. Einfach eine andere Perspektive entwickeln. Wie gesagt, um seine andere Perspektive entwickeln zu können, brauchen wir Vertrauen und Lehrkenntnis und den Vorsatz, den Wunsch, diese Heilsfähigkeit, diese Paramita Kanti zu entwickeln. Wie die Hilde schon gesagt hat, dafür braucht es Wachsamkeit, Achtsamkeit und, wie wir vorhin gehört haben, den Kampf gegen die unheilsamen Geisteszustände. Hilfreich ist es natürlich, den Geist möglichst in der Gegenwart zu halten. Beim Ein- und Ausatmen. Und zwar atmen und nicht schnauben. Eine Sache ist es, oder eine Möglichkeit ist es auch, die Dinge in Relation zum Tod zu setzen. Also wenn ich jetzt dann sterben würde, bald wäre das wirklich so wichtig, dass ich mich jetzt über dieses Geschehen aufregen muss. In Majjhima 131 haben wir dieses wunderbare Gedicht: Man lass Vergangenes nicht auferstehen, auf Künftiges man nicht die Hoffnung bauen. Denn das Vergangene liegt hinter uns, das Künftige ist noch nicht angelangt. Stattdessen einsichtsvoll erkenne man, was in der Gegenwart entstanden ist. Man wisse es und sicher sei man, unüberwältigt, unerschüttert, die Anstrengung erfolgen muss sie heute. Vielleicht kommt morgen schon der Tod, wer weiß. Also einfach, wie es in der Geschichte geheißen hat, wenn etwas schmerzhaft ist, so tun wir nicht so, als sei es schmerzhaft, sondern wir erkennen, was jetzt in der Gegenwart entstanden ist. Da ist diese Wirkung. Also diese Wirkung, die letztendlich von mir selbst durch mein karmisches Handeln gestaltet wurde. Und wenn man einsichtsvoll genug ist, wird man davon nicht überwältigt. Es ist nun nicht notwendig, oder man könnte auf den Gedanken kommen, dass es notwendig wäre, irgendwelche asketischen Mätzchen zu probieren, so wie es die alten Inder-Yogis gemacht haben, sich in der Mittagssonne zwischen vier Feuer zu setzen oder auf Dornenbüschen zu schlafen oder so weiter. Ich glaube, wir können unsere Fähigkeit zur Geduld schon damit üben, indem er mit der positiven Einstellung an diese alltäglichen Geschenke des Lebens herangehen, die uns immer wieder herausfordern, geduldig zu sein. Wenn wir ihnen positiv, mit Experimentierfreude und Humor begegnen, dann fällt es uns viel leichter, damit umzugehen, wirklich unüberwältigt zu bleiben. Und wenn wir genügend Achtsamkeit entwickeln, können wir eben die Muster identifizieren, die wiederkehrenden Situationen, in denen wir die Geduld verlieren Und auch die gedanklichen und emotionalen Muster erkennen, die damit einhergehen. Und so können wir Schritt für Schritt unsere Fähigkeit, unsere Kapazität zur Geduld immer mehr ausweiten. Zum Schluss habe ich noch einen Spruch. Auch andere magst du fragen, die vielen Brahmanen und Asketen, ob Besseres als Selbstzucht und Wahrhaftigkeit, Selbstzucht, nicht Selbstzucht, ob Besseres als Selbstzucht und Wahrhaftigkeit als Gebe, Freunde und Geduld man finden kann. Damit bin ich erfreulicherweise schon am Ende, weil irgendwas stimmt heute mit meiner Gurgel nicht so ganz. Ja, also gerne Fragen oder Einsichten oder Kritik oder Anregungen oder wie auch immer. Wenn nichts kommt von euch, dann würde ich euch einen schönen Sonntag wünschen.
Also ich habe eine Frage. Kann ich fragen,
Ja, freilich.
ja? Also ich fand es wirklich sehr, sehr schön, also sehr geballt. Also ich muss das erstmal so alles verarbeiten, war sehr tiefgründig. Aber ich habe ein paar Sachen nicht verstanden, weil ich mit diesen Pali-Wörtern nicht so vertraut bin. Da wollte ich jetzt nochmal nachfragen, wo ich
Ja.
das nachlesen kann und wie man das überhaupt schreibt, damit ich das Richtige finde. Also das war dieser Abschnitt über diese Dhammatas und was du dann aufgezählt hast, Dhamma, Nyamata oder wie das.
Dhamma Pachayata, ja.
Genau, das ist mir noch nicht so vertraut und das würde ich gerne vertiefen. Kannst du mir sagen, wo ich das nachlesen kann?
Ja, wir haben auf der Dhammadana-Seite einen relativ kurzen Text, Adamayata, die Wiederentdeckung eines verlorenen Wortes oder so ähnlich. Ich schaue mal, ob ich das schnell finde. Lauter englische. Jetzt habe ich die Dhammadhana-Seite gefunden. Schauen. Also. Genau, das ist auf der Dhammadhana-Seite von Santikaro und Virya, Adamayata, die Wiedergeburt eines verlorenen Wortes. Und da drin findest du die Erklärung für die anderen Worte und die Schreibweise und so weiter.
Oh, okay, gut, ja, dann vielen Dank. Oder wenn, vielleicht hält das ja auch zu lange auf, das weiß ich jetzt nicht. Die anderen kennen sich wahrscheinlich total gut damit aus, aber er kann es vielleicht nochmal so ganz langsam erklären.
Okay,
Ich weiß aber
nicht
nicht, ob das
verstanden.
jetzt für die anderen zu langweilig
Na,
ist.
das ist kein Problem. Das ist wirklich kein Problem.
So, Virya,
Also,
du könntest eventuell auch den Link zu dieses zu diesen Text in den Chat reinschreiben,
das ist keine
wenn du es schon
schlechte
gefunden hast.
Idee. Das ist keine schlechte Idee. Schau mal, ob ich das kann. Okay, wo finde ich hier den Chat hier? Es sollte eigentlich funktionieren.
Hat schon funktioniert, es ist in dem Chat. Jeder kann es sich da raus kopieren. Danke.
Ja. Okay. Die Dhammatitata ist die Tatsache, dass die Dinge unbeständig sind. Das ist eine feststehende Ordnung, das ist ein Prinzip, da gibt es keine Ausreißer, da gibt es keine Ausnahmen. Alle bedingt entstandenen Dinge müssen natürlicherweise aus sich selbst heraus unbeständig sein. Das heißt, sie müssen entstehen, sich im Bestehen wandeln und wieder vergehen. Dann hatten wir eben diese verschiedenen Niyamas oder Gesetzmäßigkeiten, eben die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die biologischen Gesetzmäßigkeiten, die psychologischen Gesetzmäßigkeiten, die karmischen Gesetzmäßigkeiten und Dhamma-Niyama, die Gesetzmäßigkeiten, denen die Gesamtheit des phänomenalen Erlebens unterworfen ist. Und das ist letztendlich nichts anderes als Itapachayata, die wechselseitige Bedingtheit aller Dinge. Das ist immer nur, wenn etwas kann nicht alleine entstehen und etwas kann nicht alleine vergehen, weil so viele Bedingungen und Faktoren zusammenarbeiten, damit etwas erlebt werden kann. Also zum Beispiel kann ein Stein keine Freude erleben, weil die geistigen Faktoren nicht vorhanden sind, die es ihm möglich machen würden, Freude zu erleben oder überhaupt eine Empfindung zu haben. Also es muss Bedarf eines Körpers, es bedarf ein Körper hätte ja der Stein oder Substanz. Materie hätte er ja, und es bedarf des Geistes. Ohne diese zwei Faktoren ist ein Erleben von Freud und Leid nicht möglich. Dann bedarf es natürlich einer bestimmten Art des Geistes, um Freud und Leid erleben zu können, weil Freud und Leid ist nun auch jeweils eine Definitionssache. Wenn wir in Bayern sagen, der eine mag Mais roh, ich mag's nur kocht. Also, oder Leute haben unterschiedliches Schmerzempfinden. Die einen haben bei Schmerzen ein Lustgefühl, wenn es von der richtigen Person ausgeführt wird, und die anderen eben nicht. Also es kommt immer darauf an, auf die verschiedenen Dinge, die da involviert sind, die verschiedenen Dhammas, die mit reinspielen. Und diese Gesetzmäßigkeit von Itapachayata, dass Dinge zusammen entstehen und vergehen, in sich gegenseitig bedingen, denen ist das gesamte Diese gegenseitige Bedingtheit, die steht noch über den Anyamas, den wir vorher gerade genannt haben. Also so viel mal in Kürze dazu.
Dankeschön.
Okay.
Ich wollte gerne noch was sagen zu, was du übersetzt hast von Ajahn Chah, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind und nicht, wie man meint, dass sie sein müssten. Also das genau umdrehen. Und das erkenne ich so gut, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die ganzen harten Brocken, die man so bewältigen muss, mit Süßwasser verdünnen, dass das nur funktioniert, wenn man es auch wirklich sieht, als was es ist. Und das beste Beispiel bei mir war immer, dass ich bei der Vorstellung von Metta und wie ich sein müsste, immer gedacht habe, ich niemals. Das wird mir niemals gelingen, dass ich alle lieb haben muss, habe ich immer gedacht. Bis mir klar geworden ist, dass es ja auch heißt, nicht Hass in dem Stadium, in dem ich war, Metta erstmal nicht hassen und dass ich dann dachte, ja, das kann ich bewältigen, das kann ich erreichen, das kann ich in jedem Moment, dass es aufsteigt, korrigieren, dass ich schon mal nicht hasse, bevor ich über Liebhaben hingehen muss oder das bewirken muss. Und das fand ich also diese Beispiele von Ajahn Chah, das so kurz und bündig so mal zu sagen, das war super, dass das nochmal angesprochen wurde. Sehr hilfreich und erkennbar und wirksam und man kann sehr gut sehen, wo man ist. Und dann auch finden, wie man da mit seinem eigenen Gemüt und der Umbildung da dann vorankommt, weil es gilt ja nicht alles für alle. Und also vielen Dank dafür.
Gerne. Selbstverständlich, nachdem das ja aufgenommen wird, stellen wir dann, wenn die Aufnahme auf der Dhammadana-Seite ist, auch den Text noch daneben, damit ihr das, falls ihr wollt, nochmal nachlesen lesen könnt.
So, ich wollte auch Dankeschön sagen und auch Folgendes, für mich selbst hat es sehr gut, passt es sehr gut zu meinen Erfahrungen von gestern und vorgestern. Und da freue ich mich schon auf den Text und die Aufnahme, weil dann kann man sich anhören und großen Dankeschön, dass was du hier vorgetragen hast, diesen praktischen Aspekt hat. Das kann man tatsächlich üben.
So, bevor alle ungeduldig werden und sich den sonntäglichen Verrichtungen zuwenden wollen, würde ich sagen, einen schönen Sonntag. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wünsche euch schönes Wetter. Und viel Geduld, wenn es nicht so schön ist.